also der, meine Herkunft, meine, mein Arbeiterkind, mein, sag ich mal, mein Migrationshintergrund und möchte da auch Mut machen, dass es möglich ist, aus diesen Milieus auszubrechen und trotzdem Karriere zu machen und viel Einfluss zu haben auf die Gesellschaft. Aber ich habe nie nur den nächsten Job gemacht. Ich bin immer dahin gegangen oder habe die Jobs auch ausgewählt, ganz bewusst, wo ich was gestalten konnte.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Mein Name ist Simir Fersadi, Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute habe ich einen Gast vor meinem Mikrofon sitzen. Auf den habe ich schon ein bisschen länger gewartet, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber diese Frau ist sehr umtriebig, hat viel mit Mobilität, viel mit Haltung, auch mit Führung, mit Herz zu tun und solche Sachen. All das besprechen wir. Ihr Name, Sarah Bühler-Töpfer. So viel sei vorweggenommen, aber so viel Zeit muss sein. Herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du endlich bei mir im Podcast gelandet bist. Und außerdem, es ist die 73. Ausgabe und wir machen heute eine Doppelausgabe. Aber im ersten Moment erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch und dass es jetzt geklappt hat.
Lass uns gleich in medias res gehen. Wir sprechen heute im ersten Teil unseres Gesprächs über Herkunft, Haltung und Führung mit Herz und im zweiten Teil dann über das Thema Mobilität und Verkehrswende und all das, was du auf deinem Werdegang so erlebt hast. Aber erste Frage, wie erklärst du denn deinen Kindern, was du beruflich machst?
In ganz einfachen Worten sage ich zu meinen Kindern, dass ich dafür sorge, also dass Mama dafür sorgt, dass die Menschen gut durch den Tag kommen. Es ist ganz unterschiedlich, welche Mobilitätsform sie nehmen. Sei es jetzt das Auto, Bus, Fahrrad oder zu Fuß. Und dass die Regeln dabei auch noch fair sind. Also ich möchte, dass alle sicher ankommen und egal wohin sie wollen.
Ja, das ist ja das, was Oma immer auch immer sagt, wenn du irgendwo auf Reise gehst, ne, komm gut wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, das hält sich hier an dieser Stelle ganz gut. Wenn du auf deinen Lebenslauf schaust, gibt es da irgendwie einen roten Faden oder bist du da eher so ein bisschen auf sich gefahren, wie das so der andere macht?
Also für mich persönlich gibt es ganz klar einen roten Faden, auch wenn er auf den ersten Blick vielleicht nicht mehr ersichtlich ist. Aber ich habe nie nur den nächsten Job gemacht. Ich bin immer dahin gegangen oder habe die Jobs auch ausgewählt, ganz bewusst, wo ich was gestalten konnte. Wenn ich keinen Gestaltungsraum sehe, dann ist das nicht der Bereich, der mich anspricht. Und in den letzten Jahren war es immer der Mobilitätsbereich.
Jetzt habe ich auch im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, ne? Und es gab in deinem Leben irgendwo einen Moment, ja, in dem du wusstest, ich will etwas ändern oder verändern. Ja. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen?
Ja, also ich habe auch nochmal drüber nachgedacht in der letzten Zeit. Es war für mich nicht so ein einzelner Moment, es war so ein inneres Wissen, das schon früh in mir angelegt war, sicherlich wegen meiner Herkunft. Ich bin bei meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, mit klassischem Arbeiterhintergrund, Migrationshintergrund. Meine Großeltern sind Gastarbeiter gewesen aus Italien und wir hatten nicht viel. Also ich hatte dann aber immer diesen inneren Antrieb, dass da mehr geht, dass es gerechter sein muss. Und ich weiß noch, wie ich mit 13 angefangen habe, politische Programme zu lesen. Ich weiß, meine Freundinnen haben dann angefangen, Bravo zu lesen oder andere Magazine, und jetzt keine Werbung machen. Aber ich wollte verstehen, wie das System funktioniert. Ich war schon recht neugierig und ich wollte verstehen, wie man was verändern kann. Ich wollte nicht nur meckern, ich wollte auch wirklich was gestalten. Das war schon früh angelegt.
Sehr cool, sehr cool. Hattest du dann in diesen Momenten auch irgendwelche Vorbilder oder war das eher dann so gefühlt so dieser jugendliche Widerstand vielleicht seiner Zeit oder auch so innerer Antrieb, so ich bin erstmal vielleicht dagegen, wobei ich allerdings Widerstand eher immer so als positiv empfinde. Aber sag mal, wie sahst du es oder siehst du es?
Also es war sicherlich eine Mischung aus beiden. Ich hatte viele politische Vorbilder, die mich inspiriert haben. Also es waren immer Menschen, die was bewirkt haben, die Strukturen hinterfragt haben, die Haltung gezeigt haben. und die mir einfach aufgezeigt haben, dass Veränderung möglich ist, wenn man genug Mut hat, wirklich Verantwortung zu übernehmen und zu den Themen zu stehen, für die man steht. Ich muss sagen, ich hatte aber auch definitiv Widerstand. Wie du es gerade formuliert hast, Widerstand im Sinne von gegen Ungerechtigkeit, das war ein ganz starker Antrieb bei mir. Ich wollte was verändern, was ich gerade schon angefügt habe. Also ich wollte das Hinterfragen, das System, dass es so halt ist. Ich habe gesagt, ich bin ohne akademisches Umfeld aufgewachsen und habe gemerkt, dass viele Systeme nicht funktionieren. Also und dass die Türen nicht automatisch offen stehen. Und das war der Widerstand. Und das hat den Wunsch in mir geweckt, dass ich was anders mache, dass ich was verändern kann. Nicht nur für mich, auch nicht nur für meine Familie, meine Schwestern, sondern für viele, die in der gleichen Situation sind. Und dieser Antrieb, den habe ich bis heute, glaube ich.
Ja, okay. Ja, das bleibt dann irgendwo gefühlt. Also wenn es einmal da ist, ist es da. Und es ist jetzt auch kein schlechter Charakterzug, glaube ich nicht. Du sprichst manchmal von so einem Hilly-Billy-Aspekt in deinem Lebenslauf. Was genau meinst du damit?
Ich meine, anlehnend an das Buch Hilly-Billy, bin ich davon überzeugt, dass die eigene Herkunft prägt, ob wir es wollen oder nicht. Also ich meine damit dieses Dazwischenstehen zwischen zwei Welten, zwischen zwei Milieus. Es gibt auch viele soziologische Studien. Bourdieu hat da auch viel drüber geschrieben oder Eribon, dass man halt dazwischen oft steht. Und gerade wenn man in diesem Arbeitermilieu hineingeboren wurde, ohne diesen akademischen Hintergrund, ohne gewisse Netzwerke, ohne B, sag ich mal, muss man sich das zum harten Teil hart erarbeiten und ist dann aber auch immer in dieser Gratwanderung oder in diesen zwei Milieus, also heutzutage in einem sehr akademisch geprägten, politisch professionellen Umfeld, auf Gremien, Konferenzen und strategischen Rollen und dieses Dazwischenstehen. Also ich versuche auch immer, dass ich die Sprache anpasse, je nachdem, in welchem Milieu ich mich gerade befinde.
Ja. Das erlebe ich auch öfters. Also wenn du im Unternehmen bist und ob das jetzt Milieu ist oder ob du darüber Unternehmen, je nachdem, welche Prägung ein Unternehmen hat, desto anders ist die Sprache. Ja. Also ob jetzt öffentlich-rechtlich, ist ganz anders als industriell.
Ja,
und dann hast du auch genau dort diese Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die Sprache, die du unbedingt haben musst, damit du überhaupt die Leute erreichst. Ne? Jetzt, wenn du jetzt einfach nochmal einen Schritt weitergehst, wie prägt sich denn eigentlich dann soziale Herkunft heute noch in Chancen und Blickwinkel auf Führung und Mobilität? Vielleicht ist das vielleicht ein bisschen eine herausfordernde Frage, aber vielleicht auch im Blick auf deinen Werdegang, kannst du dazu uns ein bisschen aufschlauen?
Also ich glaube, dass soziale Herkunft immer noch zu stark prägt. Also viel mehr, wie wir es in den Strategiepapieren immer lesen oder wie wir sie ausblenden. Das beeinflusst, also soziale Herkunft beeinflusst nicht nur unseren Bildungs- und unseren Karriereweg, sondern ganz konkret, wie wir uns im Alltag bewegen oder halt eben auch nicht bewegen können. Und das ist bei mir ganz wichtig, wenn ich eine Mobilitätsstrategie aufbaue, dass ich alle sozialen Milieus betrachte, mitdenke. Also nicht nur die, ich wohne gerade in Tübingen, die sich ein Lastenrad leisten können oder die privilegiert genug sind, Apps zu bedienen, sondern dass es Mobilität auch eine Frage ist von Schichtzeiten, Ticketpreisen und Barrierefreiheit. Also dass man das alles mit im Auge behält. Und genau dieser Führungsaspekt, den du gerade noch angestoßen hast, ist für mich genau diesen Perspektivwechsel einzunehmen, ganz aktiv Strukturen zu gestalten und dass wir uns überlegen, dass wir halt Teilhabe für alle ermöglichen wollen. Für mich ist ganz wichtig, Mobilität ist kein Lifestyle-Thema. Es ist wirklich ein Schlüssel zur sozialen Teilhabe und es ist ein Gerechtigkeitsthema, was viele unterschätzen.
Ja, klar. Ja, wenn du dann auch so denkst, mal so 30 Jahre weiter, wenn du ab einem gewissen Altersgrad, wird dein Mobilitätsgrad einfach kleiner oder dein Umkreis wird kleiner, ja. Und dann ist die Frage, was hast du in deinem Umkreis? Wenn da nichts beispielsweise für den täglichen Bedarf, sei es der Bäcker, der Metzger oder sonst wer, wenn der nicht mehr da ist, wie erreichst du dann deine nächste Versorgungsstelle? Ja. wenn du keine Zugefrau oder sonst was hast, ja, oder so. Ja, das ist wirklich ganz simpel gedacht. Und lustigerweise habe ich aus unserem Vorgesprächen so ein bisschen auch einen anderen Case jetzt so ganz anders bewertet. Da wird also auch eine aus einem industriellen Umfeld eine Fabrik in ein altes Werk reingebaut, kostet sehr viel Geld, aber letztendlich hat es tatsächlich mehr so diesen infrastrukturellen und auch Ansiedlungs- und auch sozialen Aspekt. Ja. Das ist ganz lustig. Ja, also, dass solche Maßnahmen, die jetzt von allen dann als, oh, das kostet viel Geld oder so, bewertet werden, ja, das lohnt sich nicht und nutzt nichts. Aber der Hintergrund ist ein total anderer. Also, da geht es um Entwicklungsmaßnahmen, Infrastruktur, Ansiedlung und solche ganzen Themen, ja. Ganz interessant, was wir in der Zwischenzeit, was für eine Veränderung unsere ersten Gespräche so hatten. Ja. Aber gut, sei es wie es ist. Ganz kurz nochmal auf das Studium an sich, so zwischen Bachelor und Master. Da gab es ja irgendwann mal auch einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich Mobilität. Also das ist jetzt so mein Thema und da möchte ich hin. Wie kam das dann?
Also es war mit ganz viel Mut und Neugier verbunden. Also ich habe damals ein Praktikum gemacht bei McKinsey & Company und habe dann eine Stellenausschreibung gesehen beim ADAC als europäische Interessensvertreterin. Und ich dachte, wow, cool, was ist das für eine Chance? Mobilität, Europa, Politik, was für eine tolle Kombi. Da kann man ganz viel bewirken, das ist genau mein Ding. Und das war tatsächlich meine erste Berufserfahrung. Und ich durfte halt gleich auf europäischer Ebene mitgestalten. Das war echt schön, weil das war auch herausfordernd, war aber echt auch schön. Ja. Und rückblickend war das so mein Einstieg in die Mobilität. Und ich habe gemerkt, ich kann da was bewegen. Und ja, fand's toll.
Okay. Ja. Und du bist ja dann heute immer noch so in diesem Umfeld unterwegs. Wenn man jetzt mal konkreter wird, was war denn, also aus der Ferne betrachtet, was kann man da tatsächlich bewegen und vor allen Dingen, was war ernüchternd? Da gibt es ja sicherlich auch den einen oder anderen Moment, wo du sagst, okay, jetzt bin ich wieder auf dem Boden der Tasse angelandet.
Ja, auf jeden Fall beides. Also wie ich gerade gesagt habe, unglaublich spannend, vor allem als erster Berufseinstieg und jetzt bin ich ja immer noch, sag ich mal, Lobbyistin oder das Wort hat so eine kritische so eine Bedeutung, manchmal so eine kritische Konnotation. Aber es ist ja auch, man hat einen Einfluss, man kann Frühanstellungnahmen mitarbeiten, man kann politische Prozesse mitgestalten, man gibt jetzt damals beim ADAC Gesetzgebung auf europäischer Ebene mitgestalten, jetzt ist es eher Bundesebene. Und für mich war das so ein richtiger Aha-Moment, oder ist immer noch, ich kann Einfluss nehmen, wenn man die Sprache der Politik spricht und wenn man aber auch die richtigen Allianzen bildet. Also das hatte ich damals schon ein bisschen unterschätzt. Deswegen da auch die Ernüchterung. Ich war damals noch jünger, weiblich und nicht Teil des typischen Netzwerks. Das ist ganz klar, ich musste meinen Ständigen erst erarbeiten und wurde da nicht gleich ernst genommen. Ich meine, ich kam frisch vom Bachelor. Aber ich würde sagen, das ist eine Chance gewesen, weil es hat mich stärker gemacht. Ich hatte eine steile Lernkurve. Ich habe ganz klar gelernt zu argumentieren, souverän aufzutreten und trotzdem aber auch nahbar zu bleiben.
Ah, okay. Ja, das ist, da werden ja viele Narrative dann auch so bedient. Ja. Ne? Aber gut. Wenn du jetzt, du hast gerade auch angesprochen, ja, als Frau so in so einer Position, wie verbindest du denn Strategie, Empathie und Struktur im Alltag mit deinen Teams? Weil du sprachst jetzt auch schon gerade von Allianzen und so. Wenn du ein Team hast, wie geht's dann damit?
Das ist eine interessante Frage. Dieser Dreiklang ist genau, was für mich auch Führung ausmacht. Also Strategie gibt die Richtung vor, Struktur gibt den Halt. Und was verbindet das Team ist für mich die Empathie. Und ich glaube, ich möchte jetzt keine Schubladen aufmachen. Also ich glaube aber, dass viele Frauen in Machtpositionen diesen Spagat gut kennen, sicherlich auch viele Männer. Aber genau diesen Spagat zwischen Klarheit und Verbindung, also zwischen, sag mal, Leistung und Menschlichkeit. Und darin liegt auch oft die Stärke. Das sehe ich oder habe ich die letzten Jahre beobachtet. Und ganz konkret, im Alltag bedeutet das, ich denke Ziele immer mit dem Team zusammen. Ich als Führungskraft gebe jetzt Orientierung, aber nicht im Alleingang, sondern mit meinem Team. Und ich frage auch oft nach, bevor ich was bewerte. Und ich lasse auch Raum zu für Unterschiedlichkeit, ohne die gemeinsame Linie zu verlieren.
Naja, es ist total wichtig. In dem Zusammenhang natürlich auch die Frage, weil du hast dich auch mit dem Thema Agile Coach beschäftigt, beziehungsweise du hast hier sogar die Ausbildung gemacht. Ich bin noch ein bisschen, ich bin noch in Practitioner, also ich bin da noch so ein bisschen darunter, aber nichtsdestotrotz deckst du auch so viele Themen ab, die ich auch so denke, da muss man wirklich hingucken. Das ist mehr wichtiger. Aber warum hast du diese Ausbildung gemacht?
Oh, da gab es viele Gründe, aber einer der größten Gründe war, ich wollte Veränderungen nicht nur politisch denken, ich wollte es auch wirklich praktisch möglich machen. Und meine Teams sind mir so mein Herzensanliegen. Und ich habe oft in den Führungsrollen gemerkt, dass fachlich vieles klar ist, aber der eigentliche Hebel, um was bewirken zu können, liegt in der Zusammenarbeit. Also wie die Teams zusammenarbeiten, wie sie denken, kommunizieren, psychologische Sicherheit ist mir ganz wichtig und Vertrauen auch herzustellen. Und das war so der Hebel, dass ich gesagt habe, ich möchte die Ausbildung machen, um Werkzeuge für mich persönlich zu lernen, dass sich diese Räume innerhalb der Teams öffnen und ich nicht nur Prozesse steuere, sondern auch mehr zur Eigenverantwortung ermutige. Ja.
Okay. Was bedeutet dann in diesem Kontext dann Führung für dich heute? Jetzt warst du bei Großkonzernen, BMW, ADAC, auch den MVG hier in München und nun beim ACE.
Ja. Ich würde sagen, ich führe heute mehr mit Klarheit und Vertrauen und auch mit einem hohen Maß an Selbstreflexion. Und ich glaube, was ich selbst ganz bewusst mache im Vergleich so zu der klassischen Führungskraft, die man sie vielleicht früher kennt, ich versuche weniger zu steuern und mehr zu ermöglichen. Mir geht es nicht darum, dass ich alles im Griff habe, sondern es geht mir tatsächlich darum, dass es für meine Mitarbeitenden, für mein Team, für meine Kolleginnen einen guten Rahmen gibt, in dem sie sich entfalten können, in dem sie wirksam werden können. Ich bin als Führungskraft auch sehr nahbar, transparent, aber auch entscheidungsfreudig. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß aber, wann ich loslassen muss. Die Achtsamkeit, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist auch ein wichtiger Teil von meinem Führungsstil und meiner Persönlichkeit, ist, dass ich da trotzdem präsent bin, dass ich zuhöre, dass ich die Spannungen, die es bei uns aber auch in den Teams gibt, wahrnehme, da nicht sofort in Aktionismus verfalle, sondern da auch versuche, diese Spannungen auszuhalten und dann der Ursache nachzugehen.
Ja, ich glaube, es ist heute in der heutigen Zeit sowieso völlig verändert im Vergleich zu vor 10, 15, 20 oder so Jahren hat sich viel verändert. Und genau wie du sagst, also es geht mehr so um dieses Coaching, mehr dieses Dasein, mehr dieses Austarieren und weniger um das. Natürlich muss man auch mal klare Ansagen machen.
Das ist notwendig, das unterschätzt man immer. Also vor allem bei mir, aber ich kann richtig klare Ansagen.
Ja, klare Ansagen sind wirklich oft notwendig. Ja. Aber auf deiner Seite, genau wie du sagst, also diese Wahrnehmung, wie funktioniert das Team, wie nimmt jeder seine Rolle ein? Spielt er nur eine Rolle oder ist er in der Rolle? Das sind so Sachen, die ich auch versuche zu klären erstmal so. Kriegt man nicht immer sofort hin, aber am Ende ist es dann schon so eine Entwicklungsgeschichte von Wahrnehmung. Was natürlich in dem gesamten Kontext, du hast es ja vorhin das gerade auch schon angesprochen, als Frau in dieser ganzen Domäne der Männermobilität, ist nur mehr männerdominiert, Automotive, wenn man da daran denkt, da ist ja alles mit Männern. Da gibt es diesen Spruch, so eine graue, weiße Männer. Ne? Und hast du seinerzeit irgendwie im Politik und Unternehmen auch als Frau, wie hast du das wahrgenommen? Wie kamst du zurecht? Gibt es da so ein paar Dinge, wo du sagen kannst, das kann ich hier öffentlich erzählen?
Erstmal die Frage, wie viel Zeit haben wir? Also das ist eine herausfordernde Frage. Ja, aber ganz konkret, Ich war oft die Jüngste im Raum, bin immer noch oft die Jüngste im Raum oder die Einzige, die nicht so über die klassischen Netzwerke kam, gerade auch zum Berufseinstieg. Und dann auch ja oft die einzige Frau, die nicht so angepasst war, sondern ganz klar oder vielleicht auch ein bisschen anders positioniert hat, weil ich vielleicht aus diesem anderen Milieu komme. Und das war nicht immer einfach für mich, gebe ich ganz ehrlich zu, aber das hat mich geschärft. Das hat auch dazu beigetragen, weshalb ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ich habe auch gelernt, präsent zu bleiben, auch wenn der Raum nicht auf mich gewartet hat, das ist ganz klar. Und das nutze ich genau heute, das ist meine Perspektive und ich glaube, ich komme damit so einen frischen Blick rein. Also, ja. Und ich weiß, dass die Veränderung nicht immer bequem ist, aber dass sie notwendig ist. Und ich will, dass sich das genau ändert. Also, ich möchte, dass sich was ändert, wer mitreden darf und wer mitgedacht wird, gerade auch bei Mobilitätsthemen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir auch diverser denken und wer die Regeln mitgestaltet.
Hast du da vielleicht ein Zitat für uns so ein bisschen? So, das vielleicht gibt es da in diesem Zusammenhang so ein bisschen in Bezug auf vielleicht auch Frauenquote, weil die ist in meiner Wahrnehmung, ganz ehrlich, vollkommen aus dem Blickfeld gerutscht momentan. Also heute, seit Monaten hört man über dieses Thema gar nichts mehr. So am Rande habe ich im Handelsblatt gelesen, dass, also es war wirklich nur ein kleiner Artikel, Frauenquote, ja genau, nee, interessiert irgendwie aktuell gar keinen mehr. Braucht es eine Frauenquote?
Lustig, dass du sagst, also ich hatte auch den Eindruck, dass es sehr ruhig war die letzten Monate um das Thema und dann war ich vor 2 Wochen auf einer Veranstaltung und da hat eine Vorständin gesagt, es braucht ganz klar die Frauenquote und ich habe sie gefeiert, ich sehe das nämlich ähnlich. Das ist natürlich ein heiß diskutiertes Thema, aber es ist immer noch zu schwer, bestimmte Positionen ohne diese Quote zu erreichen. Und es wäre schön, da stimme ich ganz ehrlich zu, es wäre schön, wenn wir keine Frauenquote brauchen würden, aber das System muss aufgebrochen werden und es geht leider nicht organisch von alleine, deswegen brauchen wir diese Quote.
Und da nochmal konkret nachgefragt, weil natürlich jetzt wahrscheinlich alle denken, ah, puh, ja, ist immer so leicht gesagt, aber wenn du jetzt nochmal ganz konkret, was braucht es, damit mehr Frauen in diese Mobilitätswelt konkret, wo du dich ja jetzt aktuell bewegst, damit die da mit reinkommen?
Also zuerst muss man aufhören, Mobilität als so ein rein technisches oder verkehrsplanerisches Thema zu denken. Mobilität ist Alltag, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist kein Lifestyle-Thema. Es ist Teilhabe, ist vor allem Daseinsvorsorge. Und deswegen braucht es auch mehr Perspektiven als nur die Perspektiven von denjenigen, die gerade da mitsteuern. Es braucht mehr Diversität, es braucht ganz klar mehr Frauen. Und es braucht vor allem gezielte Sichtbarkeit und echte Förderprogramme. Es braucht, sorry, jetzt führe ich voll aus, aber ich freue mein Thema. Es braucht andere Vorbilder. Das war für mich auch so ein wichtiges Thema. Man braucht Vorbilder und verbraucht strukturelle Veränderungen. Also viele Rollen in der Mobilitätswelt sind halt einfach noch zu stark geprägt von männlichen Netzwerken und diesen technischen Anforderungen und einer Präsenzkultur. Ich habe selbst 2 Kinder, also zum Thema Präsenzkultur. Ich muss sagen, da passen einfach viele Frauen gar nicht rein, obwohl sie fachlich super qualifiziert sind. Und da braucht es einfach so viele verschiedene Stellschrauben, an denen man arbeiten könnte.
Naja, und weil du es halt so gerade sagst, so auch weil du selber ja da auch mit drin bist und das ganze Thema wirklich mit Leidenschaft lebst, habe ich jetzt so vor kurzem gelesen, dass du nominiert bist. Und zwar für Miss Germany. Und ganz ehrlich, ich sage es dir, wie es ist, was ist bei mir passiert. ich dachte so erst so, Miss Germany, die Sarah, Miss Germany, wie geht jetzt das? Das hat doch irgendwie was mit Bikini und so und Laufsteg. Und ich glaube, dann habe ich noch so irgendwie in meinem Kopf abgespeichert gehabt, Europa-Packrust. Aber das war schon alles und dann habe ich nachgeschaut. Und dann habe ich gesehen, oh wow, da hat sich ja was total verändert, weil wenn die Sarah auf einmal da bei diesem ganzen Thema nominiert ist, da muss sich was verändern, weil was macht eine so smarte aus der Mobilität bei Miss Germany, ja? Es ist unfassbar. Und dann lese ich, dass da eben 3 verschiedene Klassen mittlerweile sind. Und es geht überhaupt nicht mehr um Bikini. Also ganz ehrlich, das Thema ist durch. Es sind ganz andere Qualifikationen. Und jetzt erzähl bitte, Sarah, wie kam es dazu? Ganz kurz nur, weil das passt irgendwie ins Bild. Wahnsinn, ich habe dich gefeiert, weil auf dieser Liste zu stehen, ist unfassbar, dass man da hinkommt. Und wie kam es?
War tatsächlich ein bisschen Zufall. Viele in meinem Bekannten- und Freundeskreis haben da die letzten Jahre mitgemacht, aber ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so richtig mitverfolgt. Ich wusste gar nicht auch so richtig, was dahinter steht. Und dann auf LinkedIn die letzten Wochen kam es immer mal wieder auf. Leute haben gesagt, hey, sie haben sich dafür beworben. Und jemand hat in den Kommentaren geschrieben, hey, ich finde, Sarah Göhler-Töpfe sollte sich dafür bewerben. Und dann habe ich geschrieben, ey, ich finde, jemand anders wäre da voll toll, um sich sichtbar zu machen. Ich liebe Female Empowerment. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen als Frauen. Und dann war das tatsächlich so, dass ich, glaube 2 Tage vor Bewerbungsschluss doch spontan noch meine Bewerbung eingereicht habe. Ich habe dann auch von jemandem noch aus meinem Netzwerk eine Wildcard bekommen. Eine Wildcard in dem Sinne, dass ich keine Gebühren zahlen musste für Miss Germany, habe das Geld aber gleich, also es gibt jetzt so Bewerbungsgebühren von 99 €, habe die aber dann auch gleich gespendet an die Tafel, weil mir geht's gerade gut. Ich fand, das war so ein schöner Moment. Ich habe mich sehr gefreut und habe mich dann aber noch mehr gefreut, dass ich tatsächlich jetzt unter den Top 90 dabei bin. Es sind so viele spannende Frauen dabei. Und genau, du hast angeführt, es sind 3 neue Kategorien. Es gibt Mover, also die gesellschaftlich was bewegen. Es gibt das Thema Female Founder, tolle Frauen dabei, die wirklich gesellschaftlich was gegründet haben, die einen großen Impact da auch haben, und dann noch den Bereich Leadership, für den Bereich ich gerade auch stehe, und damit den Themen Mobilität, Vereinbarkeit, aber natürlich spielt auch die Rolle, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, eine große Rolle, also meine Herkunft, mein Arbeiterkind, mein Migrationshintergrund, und möchte auch Mut machen, dass es möglich ist, aus diesen Milieus auszubrechen und trotzdem Karriere zu machen und viel Einfluss zu haben auf die Gesellschaft.
Bei Wildcards muss ich sofort denken an so gewisse Tennisspieler, ne, die mit Wildcards ziemlich weit gekommen sind. Ich sag's dir, wie es ist. Also wenn das kein gutes Omen ist, Sarah, dann wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich wünsche dir da auf jeden Fall toi, toi, toi und viel Spaß und ja, auch gutes Netzwerken. Ja. Du kommst da auch, glaube ich, in eine ganz gute Truppe rein, die sich da bewirbt und neue Leute. Und von daher, ja, was haben wir heute mitgenommen? Viel, viel Wichtiges und auch Richtiges, denke ich, zum Thema Führung, Haltung mit Herz. Ganz, ganz lieben Dank, Sarah, dass du heute im ersten Teil unserer Session dabei warst und uns da ein bisschen aufgeschlossen hast. Ich glaube, wir nehmen viel mit.
Ja, danke.
Und Glück auf für den Mystery.